7. Juli 1968, Sonntag. Haben wir nicht fortwährend treu gesagt, die New York Times sei eine Tante? War nicht dieses unser einziges Wort? Wir könnten es beweisen mit ihrem gestrigen Auftritt, ihrer Vorlesung über die durchschlagende Auswirkung des US-amerikanischen Wesens auf die Wirtschaft, die Politik und Kultur in jenem Teil Vietnams, den dies Land vor dem Kommunismus retten will. Alles hat sie berücksichtigt, durchgeprüft, mundfertig gemacht. Die Südvietnamesen in der Nähe von Armeesendern schlucken von den Fernsehschirmen die Adams Family genauso gierig wie Perry Mason. Die Studenten lesen die zeitgenössischen Klassiker der Literatur von Neuengland und Pennsylvanien. Coca-Cola ist da zu Haus. Das Zuhause ist auseinandergerissen. Die Familie zerbricht an den verdrehten Einkommensstrukturen, an der gewaltsamen Trennung von Boden und Haus und Dorf. Die Liedermacher singen gegen den Krieg im amerikanischen Stil. Die Mittelklasse ist sauer über den Verlust ihres Einflusses in der Politik und Verwaltung. Sauer auf das neue Statussymbol des Geldes. Barmädchen erzielt fünffach das Gehalt eines Universitätsprofessors. Nur 6% des Staatshaushalts werden von direkten Steuern gedeckt. Ein einst unabhängiges Reisland muss Reis importieren. Die Bodenreform ist versackt. Die Durchdringung französischer mit amerikanischer Bürokratie verdirbt die Einheimische. Alle Folgen des amerikanischen Krieges kommen zumindest vor. Nicht einmal die religiösen Querelen sind ausgelassen. Bloß eine Segnung westlicher Zivilisation, wie wohl auch ein amerikanisches Mitbringsel, die Geschlechtskrankheiten, hat die New York Times still übergangen. Eine Tante. Wir könnten es beweisen mit ihrem Erscheinen von heute, den gut 800 Zeilen über die Brutalität der amerikanischen Polizei. Streng und ärztlich beugt sie sich über die Sünde und fragt, woran es denn liegt. Weil die Bürger anders nicht aussagen? Weil die Bürger auch Polizisten anrühren? Weil die Polizisten Freude haben am fremden Schmerz? Weil sie bis zum Hals voll Verachtung sind? Weil sie Angst haben? Weil sie sich ihrer geringen Schulbildung schämen? Weil die Akademie der Polizei eine psychiatrische Untersuchung nicht vorsieht? Dem schickt sie zu tieferen Ermahnung den Schlag hinterher, dass es ein Polizist in New Jersey war, der den 40-jährigen Revolver von Smith & Wesson ohne Beachtung der gesetzlichen Vorschriften erwarb. Dass es ein zweiter Polizist war, dem er das Schießeisen auf genauso strafbare Art verkaufte. Und erst dann kam es in die Hände jenes Menschen, der vor 4 Tagen ein junges Mädchen in einer Frauentoilette des Central Parks erschoss. Sie wird die Polizisten der Nation schon noch zu artigem Benehmen bringen, diese Tante. Eine Person solcher Statur sollte gewiss sein können, es liefen über sie nur die angemessene Meinung um, gerade die. Zwar die ungezogene Definition aus Moskau und Vororten ausgenommen. Diese edle Einfalt, stille Größe bringt sie nicht auf. Sie riskiert Zweifel an ihrem Selbstbewusstsein. Lieber geht sie auf Nummer sicher und verbreitet selber, was von ihr zu denken ist. So haben wir auf einer bejahrten Emailletafel am Friedhof Woodlawn gelesen, sie sei unentbehrlich für gebildete Konversation. In der Untergrundbahn, ohne sie seien wir nicht auf der Höhe der Zeit. Desgleichen die lockende Tröstung, es sei ein so angenehmes Gefühl, es sei alles drin, selbst wenn man es nicht lese. In Erz und Marmor haben wir gelesen, sie sei das Tagebuch der Welt. Heute aber, einer der nettesten Züge an der New York Times, sie kann ihnen zugestellt werden. Dies mit einer Zeichnung, die sie darstellt beim Zustellen. Wen haben wir denn da? Eine ältere Person, nicht eben jungfährlich, jedoch keusch. Eine Tante. Eine kurze Person. Was zwingt ihr den Kopf nach vorn? Die Gicht? Oder damit sie besser über ihren Klemmer blicken kann? Jetzt schwarze Punktaugen, viereckige Gläser. Der Mund ist in beiden Winkeln zu delikatem halbrund hochgebogen. Leichtfertigkeit, vulgäres Grinsen liegen fern. Beherrschte Freundlichkeit, im ganzen Gesicht nicht eine Falte. Auf den Kopf trägt sie einen Berg aus dicken Locken, die ihr bis über die Ohren fallen. Die Spuren der Wickelrollen sind deutlich zu erkennen. Eine mollige Person geht man nach den runden Schultern, über die ihr ein Umhang aus schwarzer Wolle mit aufgegangenem Maschen fällt. Urteilt man nach dem mehr und mehr bauschenden Kleid, dessen untere Breite mit der oberen eine längliche schmale Glocke herstellt. Wir hatten sie uns eher hager gedacht. Die Kleidung ist würdig. Ein weißes Kleid mit geometrischen Mustern und breiter Schmuckbordüre. In der Mitte wie am knöchelhohem Saum, wo aber einzelne Fäden locker heraushängen. Wir waren sicher, sie gebe sich adretter. Stramm steht sie da, in ihrem gewichtigen Leib, auf ihrem akkurat auswärts gestellten Füßchen, in den Stiefletten mit hohem Absatz. Die Gliedmaßen mögen altersmager scheinen, spielrig, bruchanfällig. Mit festem Griff hält sie in ihrer linken Hand eine schwere Rolle Papier. Unter der rechten aber, bei abgespreiztem Mittelfinger, ruht an geschnitzter Krücke ein Stock, auf den sie sich stützen muss, denn sie hat ihn schräg vor sich hin auf den Boden gestellt. Fast kokett, anders als wir meinten. So steht sie da. So sieht sie aus, von ihr selbst gezeigt. Guten Tag, Tante Times.